In der E-Mail habe ich geschrieben, das Erste, worüber ich reden möchte, ist, wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Ich meine zumindest, dass ich es geschrieben habe, ich habe es zumindest hier gesagt. Ein ganz berühmter Vers. Wer den Namen des Herrn angerufen wird, soll errettet werden. Dieser Vers kommt dreimal in der Bibel vor. Einmal im Alten Testament, zweimal im Neuen Testament. Das erste Mal beim Propheten Joel. Da hängt jetzt davon ab, was für eine Bibel ihr habt, wobei im Deutschen haben wir relativ gleiche Verszählungen. In manchen englischen Bibeln hat man andere Zählungen. Joel 3, Vers 5. Joel beschreibt in diesem Kapitel, wie es sein wird, wenn Gott seinen Geist ausgießt. Und zwar in den letzten Tagen. Da sagt er, es wird geschehen in diesen Tagen, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und dann beschreibt er alles Mögliche, was dabei passieren wird, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, und kommt dann am Ende an mit: Und wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Dann spulen wir ein paar Jahrhunderte vor und es ist das Pfingstfest. Die Jünger sind frisch vom Heiligen Geist erfüllt worden, predigen in anderen Sprachen, weil die Stadt Jerusalem ja voll ist von anderen Leuten aus anderen Ländern. Ist natürlich sowieso schon ganz viel an Sprachen unterwegs und all die Leute, die aus den anderen Ländern kommen, sagen: Moment mal, das verstehen wir ja, was die da sagen. Wir hören sie von den großen Taten Gottes reden und zwar in unserer Sprache. Und das waren sie vorher nicht gewohnt. In Jerusalem hat man schön ordentlich Hebräisch gesprochen. Vielleicht noch ein bisschen Aramäisch, wenn die Leute aus dem Norden kamen. Die komischen Nordleute, also. Oder halt ein bisschen Griechisch, das ist nämlich die Sprache im Oströmischen Reich gewesen. Aber all die anderen Sprachen waren sie nicht gewohnt. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, ja, klingt ja so komisch, wie die Leute da reden. Die sind bestimmt alle besoffen. Und dann hat Petrus ihnen gesagt, nein, wir sind nicht betrunken. Und hat ihnen gesagt, das ist genau das, was Joel erzählt. Zitiert tatsächlich auch diese Verse und dann eben auch nochmal diesen Vers: Wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Und dann nochmal ein paar Jahrzehnte später schreibt Paulus den Römerbrief. Und da schreibt er den Leuten, die Verse, auf die gehe ich hinterher noch mal ein bisschen mehr ein: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Also das sind erstmal die drei Orte, an denen dieser Vers vorkommt. Und jetzt natürlich, was bedeutet anrufen? Heißt das Telefon? Zumindest wir, die wir in Deutschland aufgewachsen sind und in manchen Kreisen, da gibt es ja dann den Vers, die Telefonnummer Gottes. 5015. Psalm 5015, da steht, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Aber das hat definitiv natürlich nichts mit dem Telefon zu tun, denn das gab es damals nicht. Also von daher kann man schon relativ gut darauf schließen. Anrufen kann auch bedeuten, sich berufen auf. Aber erst einmal möchte ich mit euch darauf eingehen, was Gottes Name eigentlich ist. Denn Gottes Name ist nicht Gott. Das ist ja manchmal, wenn man Leute fragt, wie heißt denn Gott? Ja, Gott. Nee. Gott ist das Wort, das wir bei uns in unserer germanischen Sprache haben, um Gott zu beschreiben. Das ist eher ein Titel als sein Name. Auch im Hebräischen gibt es da verschiedene Sachen. Da gibt es zum Beispiel eben das Wort El. El heißt so viel einfach nur wie der Starke. Wobei El auch bei den Kanaanitern gleich ein Name für deren Gott ist. Also da merkt man schon wieder, hat sich etwas verfremdet. Aber Gott stellt sich den Menschen persönlich mit Namen vor. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr einmal aufschlagen, 2. Mose Kapitel 3. Mose ist in der Wüste. Nicht die Wüste später, sondern jetzt erstmal. Also es ist die gleiche Wüste wie später, aber Mose ist circa 80 Jahre zu diesem Zeitpunkt und lebt seit 40 Jahren in der arabischen Wüste. Warum wohnt er dort? Mose ist ja vorneweg in Ägypten geboren, seine Mutter hat ganz in treuem Gehorsam gehandelt und ihren Sohn in den Nil geworfen, allerdings hat sie ihm noch einen Kasten gebaut. Tatsächlich vom Hebräischen her eine Arche. Also sie war total gehorsam, hat ihm diese Arche gebaut, er war im Nil, wie es der Pharao gefordert hat, wurde von der Tochter des Pharaos gerettet und ist dann am Palast aufgewachsen. Aber weil Mose, als er 40 war, einen Ägypter umgebracht hat, musste er aus dem Land fliehen. Floh ins Land Midian, das ist die heutige Sinai-Halbinsel und Teile Arabiens, hat dort geheiratet und lebt jetzt halt seit 40 Jahren dort und ist Hirte. Und dann heißt es dort, Mose hütete die Schafe Jitros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Wenn man in der arabischen Wüste unterwegs ist oder im Orient allgemein, kann es passieren, dass man einen brennenden Dornbusch sieht. Warum? Morgens hängt der Tau da drin und dann scheint die Sonne irgendwann durch den Tau durch und der Tautropfen wirkt wie ein Brennglas und der Busch fängt an zu brennen. Also das war für Mose etwas völlig Normales. Aber keine Ahnung, wie lange an dem Ding vorbeigezogen ist. Er hat bemerkt, Moment mal, das Ding verbrennt nicht. Und solche Sträucher sind ja sehr, sehr trocken. Entsprechend eigentlich eher müsste man ein Strohfeuer erwarten. Das Ding brennt, einmal lichterloh, je nachdem wie groß es ist, und dann ist es weg. Aber es verbrennt halt nicht. Deswegen geht Mose näher ran, um sich das anzugucken. Und in dem Augenblick schnappt Gottes Falle zu, könnte man fast schon sagen. Also Mose wird sich manchmal hinterher vielleicht gedacht haben. Gott schnappt zu, ruft Mose. Mose natürlich, hier bin ich. Gott zu ihm, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Und dann sagt er zu Mose, so, ich habe das Schreien meines Volkes in Ägypten gehört. Steht direkt am Ende des anderen Kapitels. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihre an. Das macht er nämlich auf die Weise, dass er sich Mose holt. Und Gott überzeugt Mose, du musst jetzt nach Ägypten gehen und mein Volk aus der Sklaverei befreien. Typisch für jeden Mann Gottes, Mose will nicht. Verhandelt mit Gott. Und eine der Sachen ist dann, dass er zu ihm sagt, ich weiß ja gar nicht, wie du heißt, wenn ich dahin komme. Und den Leuten sage, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der ist mir erschienen. Und wenn sie dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich dann sagen? Da dürft ihr jetzt einmal in den Vers 14 gucken. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen. Und ich werde sein. Irgendwie habe ich mich gerade verlesen. So sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, steht da vielleicht auch, ich bin, der ich bin. Klingt irgendwie angenehmer für uns. Aber beide Übersetzungen sind möglich. Gott offenbart seinen Namen. Und damit gleichzeitig sein Wesen. Und das Interessante ist, im Hebräischen sind ganz viele Worte einfach aus den Verben rausgenommen. Gottes Name heißt Jahwe. Zumindest nehmen wir an, dass man es so betont hat. Es gibt die Zeugen Jehovas, die haben, sind auf Jehova auf eine andere Weise gekommen, das kann ich euch ein andermal erzählen. Aber auf alle Fälle, Gottes Name, Yahweh. Das J vorne dran ist einfach nur im Hebräischen Anzeichen, das ist ein drittes Singular Maskulinum. Keine Sorge, das Hebräische, also die Grammatik müsst ihr euch nicht merken, machen wir ein andermal gerne. Und dann kommen diese drei Konsonanten, H, W, H. Und das heißt einfach nur Sein. Kann auch Wehen bedeuten, aber vor allem erstmal Sein. Und deswegen, diese Form, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde, das ist eine Form im Hebräischen, die bedeutet, das ist nicht abgeschlossen. Deswegen gilt, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin, der ich bin, auch ich war, der ich war, ich war, der ich sein werde, ich war, der ich bin, der ich sein werde, ich bin, der ich war, kann man alles Mögliche zueinander packen. Das Wichtige ist, Gott hört nicht auf, so zu sein. Und deswegen machen das viele Juden, wenn sie von Gott reden und seinen Namen nicht aussprechen wollen aus Ehrfurcht, dann reden sie vom Ewigen. Weil ihnen ganz klar ist, er ist, er war, er wird sein, aber die Variante, die sie dann genommen haben, die wir auch in der Bibel finden, ist, er ist und der da war und der da kommt. Kennen wir aus der Offenbarung. An dieser Stelle offenbart Gott seinen Namen. Also wir haben zwar schon vorneweg in der Bibel Gottes Namen. Wenn ihr eine Lutherbibel habt, damit bin ich groß geworden, deswegen beziehe ich mich auf die, findet ihr ganz oft das Wort Herr. Und zwar ein großes H und dann in Kapitälchen ERR. Das heißt, es sieht auch noch groß geschrieben aus, aber die Buchstaben sind kleiner. Hängt damit zusammen, dass die Juden irgendwann gesagt haben, wir können Gottes Namen nicht einfach aussprechen, und sie haben das Wort Adonai genommen, und Adonai heißt Herr. Und dann haben sie die Bibel ins Griechische übersetzt, und da wurde dann einfach immer das Adonai mit Kyrios, also auch Herr, wiedergegeben. So, jetzt wisst ihr auch, woher das kommt. Gott sagt Mose, das ist mein Name. Und auf diesen Namen berufst du dich selbst jetzt. Du kommst hin nach Ägypten und sagst deinem Volk, der Herr hat mich berufen. Du gehst vor den Pharao und sagst, so spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen. Immer wieder wird Gottes Name ins Spiel gebracht. Und tatsächlich auch mit der Rettung. Also wie wir es am Anfang aus dem Vers hatten, wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Es ist jetzt natürlich so ein bisschen mit diesem Ich bin, der ich bin. Ja, kann man jetzt viel draus machen. Kann man tatsächlich, Gott macht es ja auch. Aber es ist erstmal die Frage, ja und was meinst du jetzt damit? Ich bin, der ich bin, ist so ein Begriff, der wabert so ein bisschen im Äther herum. Und man kann ihn nicht richtig füllen. Und deswegen will ich diese Abende jetzt auch machen, weil wir in den nächsten Abenden tatsächlich Gottes Namen kennenlernen. Ich nenne sie euch aber trotzdem einmal. Und zwar lese ich sie euch einmal auf Hebräisch vor und dann übersetze ich sie euch aber auch. Es gibt eine andere Reihenfolge, als ich vielleicht die nächsten Male machen werde, aber ich mache es jetzt so. Adonai Roeh. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23, Vers 1. Adonai Yireh, der Herr sieht oder der Herr versorgt. Also ich lese immer Adonai auch, also da bin ich ganz jüdisch geprägt, witzigerweise. Ich überwinde mich jetzt mal und lese Gottes Namen tatsächlich, wie man ihn auch eigentlich wahrscheinlich ausgesprochen hat. Yahweh Rophe, ich bin der Herr, dein Arzt oder der Herr, der dich heilt. Yahweh Tzidkenu, Yahweh oder der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Yahweh Shalom, der Herr ist Friede. Yahweh Shammah, der Herr ist dort. Und Yahweh Nissi, der Herr ist mein Feldzeichen, also im Krieg, mein Banner, das vor mir hergeht. Gott hat noch ganz viele andere Varianten, wie er zu seinem Namen kommt oder wie er seinen Namen anbringt. Aber es hängt ständig damit zusammen, dass er mit uns Menschen in Beziehung tritt. Ist ja so. Wenn ich auf jemanden zugehe, frage ich, wie heißt du eigentlich? Das wird mir jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich häufiger passieren, dass ich nochmal nachfragen muss, wie heißt du eigentlich? Vielleicht kriege ich auch nochmal ein Bildchen von jedem mit Namen oder was auch immer. Aber das ist ja das Wichtige. Wie heißt du? Wer bist du? Wie können wir miteinander reden? Das Nette ist jetzt, zum einen haben wir zwar nicht mehr ganz genau die Art, wie Gottes Name ausgesprochen wird. Also dieses Jahwe ist einfach eine Vermutung. Wir wissen es nicht mehr genau. Aber wir spulen jetzt etliche Jahrtausende vor, von Mose ins Neue Testament. Gott wurde Mensch und hat sich einen ganz bestimmten Namen geben lassen. Die hebräische Version ist Jeshua. Da gibt es noch die längere Version, Jehoshua. Das heißt so viel wie, der Herr rettet. Und die Griechen haben dann Jesus daraus gemacht. Auch wieder eine längere Geschichte. Jesus, auf Hebräisch Jeshua, heißt so viel wie, der Herr rettet. Der Name ist Programm. Und das Nette ist, Paulus bezieht sich tatsächlich darauf. Gehe wieder zurück in Römer 10. Paulus hat ja im ganzen Römerbrief erstmal den Leuten beschrieben, wie verdorben wir Menschen sind und dass wir aber gerettet werden durch den Glauben an Jesus. Dass das auch nichts Neues ist, sondern er nimmt Abraham als Beispiel und dann beschreibt er, dass wir in Jesus wirklich den Frieden mit Gott haben, dass wir in der Taufe auf Jesus der alten Welt auch gestorben sind. Dann erzählt er, na, das Problem ist, ich tue trotzdem immer wieder das, was ich eigentlich nicht sollte. Aber wir leben durch den Heiligen Geist auf eine ganz besondere Weise. Und beschreibt dann wirklich noch, okay, nichts kann uns von Gott trennen, wenn wir in Jesus Christus sind. Und beschreibt dann, wie es mit Israel aussieht. Und in diesem Zusammenhang beschreibt Paulus eben auch, was es mit der Rettung im Namen des Herrn auf sich hat. Und ich lese noch mal ein bisschen vorher. Liebe Brüder, das ist jetzt ab Vers 1 in Römer 10. Meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Christus aber ist des Gesetzes Ende. Wer an ihn glaubt, der wird gerecht. Mose schreibt nämlich von der Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so, zitiert er nochmal Mose, sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf in den Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren? Nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Also ich gehe erstmal kurz nur bis dahin und dann kommen die Verse, die ich am Anfang gelesen habe. Paulus macht durch den ganzen Römerbrief hindurch klar. Du hast zwei Möglichkeiten. Vertraust du darauf, dass du es irgendwie selber schaffst? Oder sagst du, ich schaffe es nicht und ich brauche Gottes Hilfe dazu? Übrigens, Hilfe ist im Hebräischen mit dem Wort Rettung verwandt. Also wenn wir den Namen Jesus nehmen, Gott rettet oder der Herr rettet, aber es kann auch heißen, der Herr hilft. Also, ich brauche Hilfe. Hilfe! Ein lautes Hilfeschreien ist ja nicht unbedingt nur, dass man dann unbedingt alles zusammenzählen muss, sondern der zählt jede Sekunde. Und dann sagt Paulus, okay, du hast die Möglichkeit. Möchtest du auf deine eigene Kraft vertrauen? Oder möchtest du Gottes Hilfe annehmen? Ich habe vorhin schon gesagt, ich springe ein bisschen durch die Bibel. Ich springe nämlich jetzt wieder zurück. Psalm 20. Ganz toller Vers. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt, ist es Vers 7 oder Vers 8. Jene verlassen sich auf Rosse und Wagen. Also damit ist gemeint, all die anderen Völker, die zählen darauf, was sie für eine große und mächtige Streitmacht haben. Um Israel herum gab es die Assyrer, die Aramäer, die Ägypter, die Babylonier waren ein bisschen weiter weg, aber die hat man auch schon gekannt. Noch weiter im Norden waren die Hethiter und alle haben darauf gebaut, wie groß ihre Streitmacht war. Oder auch in der Zeit der Richter, da kam das auch an manchen Stellen, da haben die Feinde eiserne Wagen. Und was haben die Israeliten? Stöcke. Also da ist dann schon von den normalen Machtverhältnissen her klar, wer gewinnt, die mit den Wagen. Wer viele Pferde hat und viele Wagen, der kann etwas schaffen. Also ich beziehe mich ja nicht unbedingt immer gern auf Filme, aber es ist in Filmen dann manchmal sehr schön zu sehen, so alte, also Kriegsfilme, die in früheren Jahrhunderten spielen. Also zum Beispiel von Mel Gibson, Braveheart. Da stehen die Schotten ja alle beisammen und die Engländer, die haben Pferde. Und dann zu einer bestimmten Zeit in der Schlacht kommt plötzlich die Kavallerie. Also die Pferde kommen angeritten, trampeln alle nieder und von den Pferden aus kann man auch noch wunderbar auf die Leute einschlagen. Super. Oder die schönste Schlachtszene bei Herr der Ringe, als dann die Rohirrim ankommen, um Gondor zur Hilfe zu eilen und eine Heeresmacht von 3000 Reitern, ich glaube 3000 sind es, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, kommt auf alle Fälle angeritten, reitet in die Horde Orks hinein und die haben keine Chance. Bis dann halt die andere Verstärkung kommt. Aber wenn ihr den Film oder das Buch kennt, wisst ihr, was ich meine. Pferde haben eine ordentliche Macht. Aber dann geht der Vers weiter. Also, jene verlassen sich auf Rosse und Wagen. Wir aber gedenken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Das klingt total bescheuert. Also, auf der Seite steht eine Übermacht mit eisernen Wagen und die haben Pferde. Jedes Pferdegespann hat, sagen wir jetzt mal, also jeder Wagen hat, sagen wir mal, 4 Pferde dran. Wenn die Wagen ankommen, können die schon Pfeile schießen aus den Wagen, die können dann über uns rüberrollen und alles Mögliche. Und was haben wir auf unserer Seite? Den Namen des Herrn. Klingt nicht so toll, bis man weiß, was es ja mit Gott auf sich hat. Dass unser Gott retten kann. Wenn ihr euch die Geschichten in der Bibel anguckt, gerade im Alten Testament, es ist genial, gegen was für Übermächte Gott da kämpft. Und wenn wir nochmal wieder zu Mose springen. Mose steht vor dem Pharao, dem mächtigsten Mann der Welt zu dem Zeitpunkt. Ägypten war die Weltmacht schlechthin. Die haben auch Streitwagen und alles gehabt. Und was macht Gott in den nächsten Wochen und Monaten? Er zeigt den Ägyptern, dass alles, worauf sie sich verlassen haben, keine Chance hat gegen ihn. Also all die Plagen in Ägypten ist immer ein Gericht über mindestens einen Gott. Und dann zeigt Gott den Ägyptern allmählich, okay, euer Gott, der für den Nil zuständig ist, der hat es nicht drauf. Euer Gott, der euch vor Krankheiten schützen soll, bei den Mücken, hat es auch nicht drauf. Euer Gott, der sich ums Wetter kümmert, hat es auch nicht drauf, der kann meinen Hagel nicht verhindern. Und so geht es weiter und weiter, bis dann tatsächlich die Ägypter merken, also der Gott dieses kleinen Wüstenvolks, der besiegt einen unserer Götter nach dem anderen. Und auch in anderen Kämpfen ist immer wieder klar, der Gott Israels ist stärker. Nur wenn Israel sich nicht zu ihm hält, dann hilft er ihnen halt nicht. Aber ansonsten, wenn man tatsächlich sagen kann, jene verlassen sich auf Rosse und Wagen, wir aber gedenken an den Namen des Herrn unseres Gottes, dann ist das eine gewaltige Sache. Der Herr, Jahwe, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der sich den Menschen geschaffen hat zu seinem Bild, der ihn auserwählt hat, um als Gegenüber für ihn zu sein, der Gott, der sich so ein kleines Wüstenvolk auch von Hirten und anderen Leuten ausgesucht hat, um dort bei ihnen zu wohnen, und der schließlich sich entschlossen hat, auch noch in diesem Volk selber Mensch zu werden, um für die ganze Menschheit zu sterben. Diesen Gott haben wir auf unserer Seite. Auch die auf der anderen Seite sind mächtig. Also die Pferdewagen, die die hatten, schon nicht ganz verkehrt. Und wenn die Leute im Orient in den Krieg gezogen sind, haben sie immer gewusst, unsere Götter kämpfen auch noch gegeneinander. Das heißt also, wenn zum Beispiel jetzt die Philister gegen David in den Krieg gezogen sind, könnt ihr zum Beispiel nachlesen in 2. Samuel 5, haben sie ihre Götzenstatuen mitgebracht. Warum? Weil sie gesagt haben, unsere Götter müssen ja mitkämpfen. Aber David hatte den lebendigen Gott auf seiner Seite. Und der hat ihm gesagt, guck mal, so und so musst du es machen und dann besiegst du die Ägypter, die Philister. Und was hat David im Anschluss gemacht? Hat die Götzenstatuen allen vernichtet. Weil er gesagt hat, guck mal, eure Götzen funktionieren nicht. Jahrhunderte später ist ein Nachkomme Davids, ich habe gerade vergessen, welcher König, das muss ich nochmal selber nachgucken, der zieht in den Kampf gegen die Feinde Israels und besiegt sie. Und was macht er? Er nimmt ihre Götterstatuen und nimmt sie mit nach Jerusalem und dient ihnen. Und dann kommt ihm ein Prophet entgegen und sagt, sag mal, bist du völlig bescheuert. Die Götter haben dir nicht helfen können. Und jetzt verlässt du den wahren Gott und dienst denen. Also, der Name des Herrn hat Kraft. Und selbst wenn wir halt nicht mehr unbedingt wissen, wird es jetzt Jahwe ausgesprochen, Jehova halt sehr wahrscheinlich nicht, oder wird es ganz anders ausgesprochen. Wir dürfen uns auch auf den Namen Jesus berufen. Denn im Namen Jesus ist auch die Rettung. Und dann sagt Paulus eben, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Also ein bisschen von dem, was ich vorhin erklärt habe. Herr ist ja ein Synonym für Gottes Namen. Also wenn du in deinem Herzen, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus tatsächlich Gott ist, der lebendige Gott. Und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und Paulus sagt nicht nur in diesem Vers, dass wir von den Sünden gerettet werden. Das stimmt natürlich auch, aber wir haben es ein bisschen bei uns in der evangelischen Kirche darauf konzentriert. Und der Rest ist dann hinten runtergefallen. Also das Wichtigste ist, dass unsere Sünden vergeben sind. Das hängt noch so viel mehr dran. Deswegen sagt Paulus eben, ich überspringe jetzt einen Vers, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Wenn ich Gottes Namen anrufe, wenn ich zu ihm rufe, also wenn ich jetzt einfach nur Hilfe rufe, hier unter euch, dann ist vielleicht ein bisschen erstmal, also wenn ich jetzt mit der Technik zum Beispiel ein Problem habe, wenn ich aber sage, Volkerhilfe, ist ganz klar, wen ich meine. Und das ist auch relativ klar, da kriege ich auch eine kompetente Hilfe. Wenn ich halt plötzlich rufe, Jesus, hilf mir, dann ist ganz klar, da kriege ich kompetente Hilfe. Wenn ich rufe, Buddha, Hilfe, ich weiß nicht mal, wo mein Buddha-Klotz ist, der, keine Ahnung, der kann mir nicht helfen. Der ist seit Jahrtausenden tot. Wenn ich rufe, Jesus, hilf mir, ist ganz klar, wo ich meine Hilfe herholen will. Damit mache ich mir auch klar, ich brauche meine Hilfe von dir. Und dann ist das Nette, wenn ich dann auch noch ganz konkret sagen darf, wofür. Und manchmal neigen wir in der modernen Welt dazu, zu sagen, davon hat Jesus ja gar keine Ahnung. Als ob Jesus Ahnung davon hätte, wie Technik funktioniert. Als ob Jesus wüsste, wie ein Auto funktioniert. Als ob Jesus wüsste, wie Medizin funktioniert. Oder wenn wir uns jetzt die aktuellen Krisen angucken, weiß Jesus überhaupt, wie das ist, wenn man fliehen muss? Weiß Jesus, wie das ist, wenn plötzlich die Lebensmittel knapp werden und man vielleicht rationieren muss und alles Mögliche? Weiß Jesus? Klar weiß er das. Jesus ist Mensch geworden und ist in allem versucht worden wie wir. Und er hat alles an Problemen durchgemacht. Nicht unbedingt ganz genau identisch, aber er weiß es ganz genau, wie es funktioniert. Und weiß, wie es uns damit geht. Und gleichzeitig wissen wir, er hat auch die Lösung dafür parat. Dass wir nicht einfach nur sagen müssen, okay, jetzt habe ich ein Problem, jetzt rede ich mit Jesus drüber und dann ist es bei mir wie beim Psychiater, jetzt irgendwie muss ich die Lösung in mir finden. Nein. Ich rufe Jesus an, ich berufe mich auf ihn. Ich sage zu ihm, du bist doch der Retter. Jetzt mach. Und da dürfen wir richtig dreist sein. Petrus hat nicht einfach nur mit Jesus diskutiert, als er plötzlich im See versunken ist, sondern hat gerufen, Herr, hilf mir! Und Jesus war natürlich sofort klar, worum es ging. Und nicht, ja, möchtest du jetzt vielleicht erstmal deine Aquaphobie irgendwie noch mit hereinbringen, also deine Angst vor Wasser, oder andere Möglichkeiten, vielleicht, keine Ahnung. Nein, Jesus hat sofort zugegriffen, weil er gehört hat, der beruft sich auf meinen Namen. Wenn wir zu Jesus sagen, du bist doch gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten, dann kann er gewissermaßen nicht anders. Er ist an seinen Namen gebunden. Und das ist das Tolle. Wir dürfen so richtig konkret sein dabei und dürfen sagen, guck mal, so steht es hier drin, so steht es in deinem Wort und dürfen ihn darauf festnageln, denn Jesus selber hat sich festnageln lassen. Und wir dürfen ihm sagen, jetzt mach. Er wird es nicht unbedingt immer sofort tun. Das ist mitunter sein Zeitplan und manchmal muss auch in uns noch was wachsen und alles Mögliche. Aber ganz konkret für die Situation. Und das ist mit diesen Erlösungsnamen Gottes, die ich ja die nächsten Male machen möchte. Sind alle aus dem Alten Testament und da schon offenbart. Und dann eben zum Beispiel, also ich sage jetzt einfach nochmal einen dieser Verse. Oder einen dieser Namen, Yahweh Shalom, also der Herr ist Friede. Wenn sich in mir alles aufbäumt vor Sorgen, wenn ich nicht mehr schlafen kann nachts, dann darf ich Gott sein Wort vorhalten und mir selber auch und sagen, du bist doch der Gott des Friedens. Ich brauche deinen Frieden, ich muss diese Nacht schlafen können. Gut, dann wird Gott vielleicht sagen, musst du das partout, wir können auch reden miteinander. Aber da kommt Gottes Rettung hinein. Wenn wir uns darauf berufen, ich brauche deinen Frieden. Bei Frieden gehört noch viel mehr übrigens dazu, als dass man nur ruhig schlafen kann. Aber darauf darf ich mich berufen, weil ich sagen kann, das gehört zu deinem Wesen. Und das darf ich von dir einfordern. Wie weiß ich, was das alles ist? Also ich meine, natürlich rede ich die nächsten Male drüber, aber wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Also, wenn ich nicht glaube, dass Gott mein Friede ist, kann ich ihn auch nicht dafür anrufen. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Auch logisch. Wenn ich eine Sache nicht höre oder davon lese, aber zu der Zeit war es eher, dass man nur gehört hat, habe ich ja keine Ahnung. Eine meiner liebsten Theaterrollen war Mord im Pfarrhaus, da habe ich den Pfarrer gespielt und der sagt an einer Stelle zu seiner Frau, wenn du mir die Dinge nicht sagst, woher soll ich sie dann wissen? Glaube ich auch typisch für Männer, aber... An der Stelle ist es für uns Menschen alle typisch, wenn mir die Dinge nicht gesagt werden, woher soll ich sie dann wissen? Also, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören ohne Prediger? Dafür steht dann jemand hier vorne. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkünden. Aber nicht alle sind im Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unseren Predigen? Also, da ist so dieses Dilemma. Vorne steht der Pastor und predigt. Die Gemeinde lässt es über sich ergehen und sagt dann aber, so kann das nicht sein. Ist viel zu einfach. Auch immer wieder ein schönes Problem. Ja, eigentlich wird die Lösung des Problems angeboten, aber dann sitzen die Leute da und sagen, kann nicht sein. Oder, ja, das ist ja schön und gut, aber. Ich glaube das Zeugs, aber, das ist unser christlicher Aberglaube. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das ist jetzt bei Luther leider ein bisschen komisch übersetzt. Besser, der Glaube kommt aus dem Hören. Das Hören durch das Wort Gottes. Wie kann ich die Dinge glauben? Ich höre mir das Wort Gottes an. Also es hilft schon, wenn ich still lese. Das ist ja bei uns in Europa mittlerweile eher. Aber lest die Bibel ruhig mal laut. Und gerade bei den Versen, bei denen ihr wisst, das hat mit meinem Problem zu tun. Dass ihr das Jesus vorhaltet. Und nicht nur Jesus, sondern euch selber auch. Also, einer der Verse, den habe ich gerade schon mal zitiert, oder im Ansatz zitiert, Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen oder zu retten, was verloren ist. Und wenn ich dann für meine Bekannte bete, die doch endlich wieder zurückkehren soll, halte ich Jesus diesen Vers vor. Du bist doch dafür gekommen, jetzt mach endlich. Darf ich sogar ungeduldig sein, weil jeder Tag, den wir nicht mit Jesus leben, ist ein verlorener Tag. Und da darf ich ihn festnageln darauf. Und wenn ich diesen Satz aber selber ausspreche vor Jesus, wird mir klar, na klar, Jesus ist dafür gekommen. Und natürlich tut er das, wofür er gekommen ist. Aber aus irgendeinem Grund hat es sich Gott auferlegt, dass er die Sachen nicht einfach nur automatisch tut, sondern er möchte gebeten werden. Das ist wie ein Lehrer, der sagt, ich könnte mir vorstellen, heute keine Hausaufgaben aufzugeben, wenn mich denn jemand darum bittet. Was macht die Schulklasse? Die sagt natürlich, nein, Herr Lehrer, wir möchten gerne etwas zu Hause machen. Oder die Klasse sagt sich, wäre eigentlich ganz schön, keine Hausaufgaben zu haben. Wir sitzen alle weiter still da. Auf die Art und Weise wird die Klasse nie die Hausaufgaben erlassen bekommen. Aber sobald wenigstens einer die Hand streckt und sagt, Herr Lehrer, wie wäre es, wenn wir heute mal keine Hausaufgaben kriegen? Haben Sie ja gesagt. In dem Augenblick ist die Erlösung von den Hausaufgaben da. Und ich komme tatsächlich zur Zielgeraden. Ich könnte noch wesentlich länger darüber reden, aber ich hoffe, ich habe euch zumindest schon mal angefüttert, dass es die nächsten Male weitergehen kann. Und tatsächlich, Hausaufgabe, macht euch dran. Guckt mal durch in der Bibel, wo geht es um mein Problem, wo kommt Gott da ins Spiel und haltet es ihm vor. So hast du das da gemacht, so ist doch dein Name sagt doch das und das aus über mein Problem und haltet es ihm vor. Mitunter wird sich das Problem nicht sofort lösen. Also gerade manche Sachen sind sehr hartnäckig. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt die Kämpfe, die Israel hatte, angeguckt hat, die Feinde sind nicht alle sofort tot umgefallen, mit denen Israel zu kämpfen hatte. Gott hat nicht einfach nur mit dem Finger geschnipst oder einmal gepustet und die Feinde waren alle weg. Es gab weiterhin einen Kampf, aber Gott hat den Sieg in die Hand der Israeliten gegeben. Also, ganz berühmtes Beispiel, Josua, als er das Land Kanaan erobert hat. Gott hat gesagt, ich habe euch das ganze Land gegeben. Aber die Israeliten mussten trotzdem noch ran. Jedes Mal wieder auf eine neue Strategie. Aber jedes Mal war klar, Gott hat den Sieg gegeben. Es gibt ein paar Geschichten, wo es dann auch zum Scheitern da kommt, aber das ist was anderes. Gott gibt den Sieg. Nicht nur das, er hat uns den Sieg schon gegeben. 1. Korinther 15, Vers 57 ist einer meiner liebsten Verse derzeit. Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da werde ich dann an Ostermontag bei uns drüben in Schmied drüber predigen. Ich habe mir sogar schon die Titel gesagt, der Predigt, der Sieg ist unser. Wie genial ist es, in einen Kampf zu ziehen, wenn man weiß, man hat eigentlich schon gewonnen. Wird immer noch gekämpft, weil unser Feind sich wehrt. aber der Sieg ist unser. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns auch selber zum Sieg bringt. So, könnte viel zu viel noch dazu sagen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir deinen Namen anrufen dürfen, dass wir uns auf deinen Namen berufen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du unser Retter bist, aus allen Situationen. Und ich bitte dich, dass du uns allen die Dreistigkeit schenkst, dir das vorzuhalten. Dass wir es persönlich und dass wir es als Gemeinde miteinander angehen, uns auf deinen Namen zu berufen, weil wir wissen, dass es kein Programm gibt, durch das wir gerettet werden können, keinen besonderen Prediger, durch den wir gerettet werden könnten, keine anderen Konzepte, sondern allein durch dich. Wir wollen uns auf deinen Namen berufen. Und wir vertrauen darauf, dass du deine Gemeinde baust und dass du das Verwundete wieder verbindest und dass du das Kaputte wieder aufrichtest, dass du es auch bei uns tust. Wir danken dir dafür und wir wollen mutig in deinem Namen vorangehen.